Team Wallraff, der Podcast.
Hallo und willkommen zu einer neuen Team Wallraff-Folge. Wir sprechen heute über unsere neuesten Recherchen und die Sendung und über die Abgründe, auf die wir dabei gestoßen sind. Ich sitze hier mit Jana.
Hi.
Und dem Alex.
Hallo.
Und mein Name ist Michelle. Wir alle drei arbeiten als Undercover-ReporterInnen bei Team Wallraff und wir freuen uns, dass ihr zu uns gefunden habt.
Die Reporterinnen und Reporter von Team Wallraff sind den schmutzigen Geschäften in der Reinigungsbranche auf der Spur. Hier geht es um Geld, um sehr viel Geld. Suspekte Firmen lassen scheinbar preisgünstig unsere Schulen, Krankenhäuser und Universitäten putzen.
Ja, Günther hat es gerade schon angesprochen, wir waren undercover in der größten Handwerksbranche Deutschlands. Fast 700.000 Menschen arbeiten im Bereich der Gebäudereinigung. Und unsere aktuelle Sendung heißt Schmutz und Gier, Undercover in der Reinigungsbranche. Und in der geht es um ArbeitnehmerInnen, die nach Deutschland gelockt werden, die hier für einen Hungerlohn arbeiten und dann auch noch in völlig überteuerten Wohnungen ihrer Arbeitgeber unterkommen müssen. Und wir sind während unserer Recherche immer wieder auf Gehälter gestoßen, die gerade mal die Hälfte des Mindestlohns ausmachen. Und jetzt ist es ja so, Jana, Alex, ihr habt ja auch schon einige Wallraff-Sendungen auf dem Buckel. Mhm. Aber ich finde, die hat uns irgendwie nochmal ganz anders beschäftigt.
Ja,
auch,
total.
Weil ihr euch im Privaten mit den Schattenseiten dieser Branche ja auseinandersetzen musstet. Wie geht es euch denn als Reportern damit, wenn ihr merkt, Mensch, ich recherchiere da in einer Branche, in der Zeugen und Informanten immer wieder auch von körperlichen Drohungen berichten?
Ja, das hat so zwei Seiten. Also zum einen ist das so der Umgang mit den bedrückenden Geschichten der Betroffenen, mit denen wir als Reporter ja auch umgehen müssen. Also die Einzelschicksale der Menschen, die hier nach Deutschland kommen, die ausgenutzt werden, die bedroht werden, die hilflos zurückbleiben, teilweise kein Geld haben, um wieder nach Hause zu kommen oder ihre Familien zu ernähren. Das nimmt einen mit. Und zum anderen mussten wir uns dieses Mal sehr viel mehr als sonst mit unserer persönlichen Sicherheit auseinandersetzen. Denn, Alex, korrigiere mich, wenn es bei dir anders war, aber was, glaube ich, bei uns relativ schnell nach unseren Undercover-Einsätzen klar war, hier geht es um Geld, um sehr viel Geld. Und da wird es im Zweifel gar nicht gerne gesehen, wenn wir als Undercover-Reporter ein ganzes Geschäftsmodell da zerschießen. Und deswegen haben wir dieses Mal unsere persönlichen Sicherheitsvorkehrungen so hoch gesetzt wie noch nie beim Team Wallraff.
Ja, also was mich auch besonders bewegt hat, ist einfach, wenn man das im Ganzen sieht, ich finde, wir fallen wieder in eine Art Arbeitnehmer-, also Angestelltenverhältnisse zurück, so wie ich das aus den 90er Jahren. Also mich hat es auf einmal so ein bisschen an Tönnies erinnert, so was wir so erlebt haben, dass die Leute hierher kommen, völlig dem ausgeliefert sind, ihrem Arbeitgeber. Und dass man dadurch alles mit ihnen machen kann und dass das halt auch gemacht wird. Und wenn einer nicht spurt, dann wird ihm halt gesagt, hey, wir wissen, wo deine Familie irgendwo im Ausland wohnt, ja. Die wissen ja dann sozusagen auch alles über die Leute, weil sie die ja sehr oft auch hierher nach Deutschland gebracht haben oder ihnen geholfen haben, hierher zu kommen. Und das ist ein absolut raues Milieu. Und ja, das bewegt einen, ne? Also gerade weil wir auch gemerkt haben, und diese Leute, für die gehört es dazu, Drohungen auszusprechen und Leute einzuschüchtern. Und das landet dann auch bei uns.
Genau, ich wollte gerade sagen, die wissen ja nicht nur sehr viel über ihre Arbeitnehmer, sondern wir werden als Undercover-Reporter ja auch zu Arbeitnehmern quasi in dem Moment. Und dann wissen sie eben auch viel über uns bzw. über euch. Wie ging es euch damit?
Ja, also schön ist das nicht. Wenn man ehrlich ist, das gehört aber dazu, zu der Arbeit als Undercover-Reporterin, als Undercover-Reporter. Also das ist jedem von uns klar, bevor wir uns da bewerben. Es ist dann immer eine Frage, wie wir damit halt umgehen. Und da würde ich sagen, haben wir als Team gute Methoden gefunden, dass wir uns jeder sicher fühlen, dass unser Umfeld geschützt ist. Aber trotzdem ist es dieses Mal nochmal auf einer ganz anderen Ebene gewesen, wenn wir wie bei Alex Fall mit Informantinnen zu tun haben, die wirklich auch erzählen, hier meine Kinder werden bedroht, ich habe Angst um meine Familie. Das ist einfach nochmal ein anderes Level, was da diesmal erreicht worden ist.
Und das sind eigentlich anscheinlich sauberen Branche, ne? Also es ist fast ein bisschen ironisch.
Ja, total.
Jana, du hast es gerade schon angesprochen, es geht um viel Geld. Rund 26 Milliarden Euro setzt diese Branche jährlich um und die vernünftigen Löhne kommen aber selten bei den Menschen an und darüber sprechen wir gleich noch. Du warst ja als Zimmermädchen in einem Hamburger Hotel undercover und hast dort gereinigt. Und was hat dich denn bei der Recherche am meisten schockiert?
Ja, das ist immer so eine schwere Frage, weil es dieses Mal tatsächlich sehr, sehr viel war. Also bei diesem Einsatz hatte ich dauerhaft so ein sehr unangenehmes Gefühl, wenn ich da zur Arbeit gekommen bin. Ich würde auch sagen, dass das mein Einsatz war, der mich im Nachgang am meisten noch bewegt hat. Einfach, weil ich grundsätzlich das Gefühl hatte, hier sind total fleißige Menschen, die total abgezockt werden und teilweise auch absolut ungerecht behandelt worden sind. Und wenn man dann, ich glaube, das ist bei allen Wallraff-Reporterinnen und Reportern so, wir haben ein sehr starkes Gerechtigkeitsempfinden. Das ist dann nicht immer ganz leicht im Undercover-Einsatz, das dann so runterzuschlucken manchmal. Man muss aber bei mir zum Beispiel auch wissen, es war so, dass ich das einzige deutsche Zimmermädchen im Hotel war. Also meine Kollegen kamen aus der Ukraine, aus Afghanistan oder Rumänien und kannten dementsprechend ihre Rechte hier in Deutschland nicht. Was ist der Mindestlohn? Wie lange darf man durcharbeiten? Was steht mir im Krankheitsfall zu? Wenn man das alles nicht weiß, dann lässt man sehr viel mit sich machen. Und das mit anzusehen, das ist mir sehr schwer gefallen. Und bei mir hat halt all das dazu geführt, dass es dann, du hast es schon angesprochen, teilweise Stundenlöhne von knapp 6 Euro gab, dass es Kollegen gab, die zwischen 4 und 6 Wochen am Stück im Dienstland standen, gearbeitet haben, dass es Wohnungen gab, in denen meine Kollegen untergebracht wurden, in 4 Bettzimmern als erwachsene, fleißig arbeitende Menschen oder halt kleine Bäder, die für 7 Personen reichen sollten. Es war so eine ganze Bandbreite, wo ich mir dachte, ey, das kann doch alles nicht sein. Und ja, wir beim Team Wallraff sind ja viel mit Missständen konfrontiert, aber in dieser Masse, wie meine Kollegen da ausgenutzt und behandelt wurden, hat mich das wirklich sehr runtergezogen und auch ja desillusioniert zurückgelassen.
Das verstehe ich. Das ist vor allen Dingen krass zu sehen. Ich meine, ich glaube, wir alle sind mit hohen Mieten konfrontiert, aber was da quasi genommen wird für ein Bett, das waren, glaube ich, was hast du erzählt, 300 Euro pro Bett und dann hängt man zu viert in einem total kleinen Zimmer. Alex hat es gerade schon angesprochen, Tönnies lässt grüßen. Das sind natürlich irgendwie so neue oder neuere Missstände, die wir da gefunden haben, die wir lange so nicht mehr gesehen haben. Und Alex, du warst in Berlin bei einer Reinigungsfirma und die reinigt besonders viele öffentliche Gebäude. Das heißt also Uni, Schulen, Polizeistationen, da ist alles dabei. Und um eben diese Gebäude zu reinigen, erhält die Firma ja Geld vom Steuerzahler.
Genau. Und das war eigentlich auch, bei unseren Recherchen beginnen wir ja immer erstmal mit Aussagen von Informanten, horchen uns bei Organisationen um. Auch in diesem Fall haben wir uns sehr umgehört, wie sieht das mit den Arbeitssituationen von Menschen mit Migration aus oder die halt über, ja jetzt auch durch den Ukraine-Konflikt hierher kommen. Und da dachte ich, ja, ich kümmere mich um die öffentlichen Ausschreibungen. Da wird ja alles mit rechten Dingen zugehen, weil das ist ja Geld, was direkt eigentlich von uns allen kommt, vom Steuerzahler. Und da war ich vielleicht auch ein wenig zu naiv zu denken, ja, da wird ja auch erstmal alles gegengecheckt. Also ich habe mir auch die öffentlichen Ausschreibungen angeguckt und das ist ungefähr so ein Telefonbuch, wenn das noch jemand kennt, wie dick sowas ist. Und da steht wirklich alles drin, wie oft gereinigt werden muss, also sogar die bis auf den Quadratzentimeter, wie groß die Räume sind, wie viel.
Wir sind ja immer noch in Deutschland, ne?
Genau. Also es ist fast so ungefähr, so wie das Steuerrecht, so ist ungefähr auch das Vergaberecht. Hochkompliziert, und da dachte ich, ja, da muss ja eigentlich alles geregelt sein, wird schon gut gehen, und habe ehrlich damit gerechnet, dass ja vielleicht an einigen Stellen nicht so gut gereinigt wird und man hier und da vielleicht mal probiert, so wie auch das der Klassiker ist bei unseren Einsätzen, halt so bei den Arbeitnehmern so ein bisschen was abzuzwacken. Aber vom bisschen Abzwacken waren wir weit gefehlt. Also das waren teilweise, die Putzleistungen waren unter 50% dessen, was vorher, ich habe in der Universität gearbeitet, was dort verlangt war. Ja, also das ging dann wirklich. Ich musste etwas reinigen, dafür hatte ich 4 Stunden. Und laut der Ausschreibung hätte man da aber 8,71 Stunden Minimum für brauchen dürfen. Und das ist halt auch, was dann laut Werkvertrag bezahlt wird durch die Uni. Und das heißt halt, dass halt einfach mal mindestens 4,7 Stunden täglich sich die Reinigungsfirma in die eigene Tasche reinsteckt. Ne? Und das sind dann halt.
Das heißt, die kassieren für die 8,7 Stunden und
reinigen nur 4.
Sagen aber euch als Reinigungskräfte, ihr putzt nur 4
genau.
Quasi.
Ja. Und das Das geht natürlich nur mit wahnsinnigem Druck, weil das ist ja über das Doppelte der Leistung, die erbracht werden, also die eigentlich vereinbart ist. Da musst du wahnsinnig schnell sein. Also dieser Druck ist da, ja, klar. Genauso wie das Jana auch erlebt hat mit diesen Leuten. Es wird immer mit Druck gearbeitet. Es wird immer einem gesagt, naja, wenn du es nicht hinkriegst, bist du halt zu blöd. Ja, das hat man mir auch gesagt. Du scheinst dann halt nicht so für diesen Job gemacht zu sein. Und was man halt auch immer noch sieht, ist, dass, obwohl man, bei mir waren es jetzt diese 4 Stunden, probiert man halt immer noch den Leuten auch so Kleinigkeiten. Und wenn es nur 10 Minuten sind oder mal eine halbe Stunde irgendwie abzuknapsen, ja, dass man sagt, okay, wenn du in dieser riesigen Uni unterwegs bist, dann ziehen wir dir heute eine halbe Stunde ab, weil du musst ja da hinlaufen und wieder zurück und da reinigst du ja gar nicht oder die Müllsäcke rausbringen und all so eine Sachen. Oder man gibt den Leuten auch einfach Arbeitsverträge, wo wahnsinnig wenige Stunden nur auf sozusagen beinhaltet werden und probiert so Lohnnebenkosten zu sparen. Darauf können wir ja vielleicht später auch nochmal eingehen. Mhm. Also man probiert auf jeden Fall immer irgendwie diesen Leuten, die schon wahnsinnig wenig Geld verdienen, Geld aus der Tasche zu ziehen und das auch in einem Bereich, der von Steuergeldern finanziert wird. Und damit habe ich nicht gerechnet.
Jana, du hast in einem Hotel in Hamburg gearbeitet. Mhm. Das gehört zu der Jufa-Kette. Und die haben auch noch 60 weitere Hotels. Und das war jetzt ein 4-Sterne-Hotel. Und genau. Da habe ich natürlich irgendwie innerlich so ein bisschen das Kopfkino. Oh Mensch, da muss es ja eigentlich dann besser sein. Die Erfahrung hast du so nicht gemacht. Wie sah denn dein Job aus? Und wie war so ein typischer Arbeitsalltag?
Ja, also der Tag beginnt erstmal recht früh, also früher als sonst hier beim Team Wallraff. Ich habe immer meistens um 7.30 Uhr im Hotel angefangen und musste dann erstmal meinen Putzwagen auffüllen. Danach habe ich dann jeden Morgen meine Zimmerliste bekommen und dann arbeitet man halt einfach die Zimmer ab. Also was eine ultra monotone Arbeit ist und irgendwann verliert man da auch komplett den Überblick, weil die Zimmer ja auch immer gleich aussehen und wenn du dann 10 bis 14 Mal das Gleiche hintereinander machen musst, dann wirst du irgendwann echt einfach leicht gaga. Also das war schon so eine richtige Fließbahn- beziehungsweise Akkordarbeit, die wir da gemacht haben, eins nach dem anderen, ohne Pause weg. Und das war natürlich auch körperlich total anstrengend, also auch besonders für den Rücken. Das kommt einem direkt so im Kopf, wenn man an Zimmermädchen denkt, aber Rückenprobleme waren dann bei vielen Kollegen auch ein Problem. Was mich dabei immer verfolgt hat, war halt der Faktor Zeit. Also es gibt die Vorgabe der Firma Astrain Excellent, der Reinigungsfirma, für die ich gearbeitet habe, dass man 3,5 Zimmer pro Stunde putzen muss. Okay. Also, und das klingt jetzt erstmal so, ja, machst du mal 3 Zimmer pro Stunde. Man muss sich einmal, glaube ich, vor Augen führen, was alles dazu zählt. Also das ist einmal das Bett beziehen, das ist Staubwischen, das ist Toilette putzen, das ist die Glasduschwand schmierfrei putzen, den Abfluss reinigen, die Spiegel sauber machen, den Müll wegbringen, die Minibar auffüllen, saugen und wischen. Und das soll eine Person in unter 20 Minuten schaffen. Und ich glaube, jeder, der zu Hause regelmäßig putzt, weiß, dass das nicht zu schaffen ist. Und Spoiler, ich habe meistens um die 60 Minuten für einen Raum gebraucht, obwohl ich mich wirklich total beeilt habe. Also man wird dann ja auch irgendwann total ehrgeizig. Klar. Und denkt sich, ich will das jetzt schaffen. Aber es war einfach überhaupt nicht zu schaffen. Mhm. Also das war meiner Meinung nach nicht möglich. Auch wenn die Firma Astrain Excellent uns natürlich geantwortet hat auf unsere Bitten um Stellungnahmen, dass die Vorgaben ihrer Ansicht nach zu erfüllen sind.
Jetzt sagen die, das schafft man 3,5 Zimmer, easy peasy, ja, die reinigen wahrscheinlich die nicht, sonst wüssten sie, dass es nicht vermutlich zu schaffen ist oder sie wissen es und es ist ihnen egal, denn da steckt ja so ein bisschen so ein perfides System hinter, ne? Weil
total.
Du musst uns mal erklären und das fand ich damals so krass, als du es das erste Mal erzählt hast und auch schon in unserer Vorrecherche, als uns Informanten das quasi so grundsätzlich über die Branche erzählt haben. Man wird ja hier nicht pro Stunde bezahlt, sondern die zahlen ein per Zimmer. Wie funktioniert das denn? Das heißt also, ich schaffe die 3,5 Zimmer nicht, heißt dann genau was für mich?
Ja, dass du ziemlich wenig verdienst, zusammengefasst. Also wir sprechen hier am Ende von Löhnen um die 6 Euro pro Stunde. Mhm. Und damit sind wir natürlich weit unterm Mindestlohn, den wir hier in Deutschland haben. Und diese Löhne kommen halt durch einen gewissen Trick zustande. Also dass in der Hotelbranche die Reinigungskräfte oft halt, wie du es meintest, nicht nach Stunde bezahlt werden, sondern nach gesäuberten Zimmern bezahlt werden. Also offiziell gibt es das natürlich nicht. In den Verträgen steht halt ein ganz normaler Stundenlohn. Bei mir war es dann aber halt so, dass es vor Ort im Hotel dann auf einmal hieß, nee, du kriegst keinen Stundenlohn, du bekommst 4,75 Euro pro Standard-Doppelzimmer. Tja, und wenn du dann halt eine Stunde, so wie ich halt vor Ort für ein Zimmer halt dann brauchst, dann bedeutet das natürlich im Umkehrschluss auch, dass ich auch nur knapp 5 Euro pro Stunde verdient habe. Und dadurch spart die Firma natürlich an Personalkosten durch diesen Trick, dass man nach Zimmern bezahlt wird. Es ist aber auch wiederum ein totales Tool, um dir halt wieder Stress zu machen. Ne? Mhm. Also wenn du halt weißt, ey, ich muss mich jetzt hier beeilen, weil sonst verdiene ich nichts, dann gebe ich natürlich sehr, sehr viel mehr Gas. Ich mache keine Pause, ich setze mich sehr viel mehr unter Druck. Ja, und das darf man so eigentlich halt nicht.
Genau, das ist nämlich illegal und das bestätigt uns auch tatsächlich unser Rechtsexperte Dr. Sven Jürgens, dem wir immer Ausschnitte zeigen von dem, was wir recherchiert haben.
Das ist sogar also auf jeden Fall ein Bußgeldtatbestand, der da ausgelöst wird, weil das besteht zumindest die Gefahr, dass der Mindestlohn unterschritten wird. Wenn vom Arbeitnehmer verlangt wird, dass er eine bestimmte Anzahl von Zimmern reinigt, um überhaupt seine Vergütung zu bekommen, dann haben wir ja sozusagen dieses Wirtschaftsrisiko, was beim Arbeitgeber liegt, komplett auf den Arbeitnehmer übertragen. Wir wissen nicht, wie das Zimmer aussieht. Ist es verdreckt? Ist es vielleicht fast unberührt? Das muss natürlich mit Berücksichtigung finden und darf nicht in die Sphäre des Arbeitnehmers verlagert werden, dass es sein Risiko ist.
Ja, und zu diesen niedrigen Löhnen kam dann auch noch der extreme Druck, der vor Ort auf uns Reinigungskräfte ausgeübt wurde.
Genau, also du meinst wahrscheinlich diese WhatsApp-Gruppe, in die du aufgenommen hast.
Ja, genau.
Also einfach mal, um euch das zu beschreiben, ihr müsst euch das so vorstellen, Jana steht also in so einem Hotelzimmer und ich habe noch gesehen, wie ihr Handy da liegt und das pinkt in einer Tour. Das war ja Wahnsinn. Also ich glaube, so viele WhatsApp-Nachrichten kriege ich nicht mehr privat.
Nee. Ich hatte danach einen kleinen Entzug, was WhatsApp angeht, auf jeden Fall.
Was wurde denn da die ganze Zeit gequatscht? Ich dachte, die Leute sind total gestresst und müssen diese Zimmer sauber kriegen.
Ja, genau. Und das stimmt. Man war schon so oder so gestresst. Und da kam dann nochmal ein Stressfaktor obendrauf, weil es halt diese WhatsApp-Gruppe gab. Also in dieser Gruppe war eine Führungskraft von meiner Reinigungsfirma Astran Excellent, genauso wie halt der Vorarbeiter und halt alle Reinigungskräfte aus dem Hotel. Und in dieser Gruppe, so hat das am Anfang erstmal gewirkt, sollten wir halt informiert werden, wenn wir etwas falsch gemacht haben. Also zum Beispiel, wenn wir den Müll vergessen haben oder mal irgendwo nicht gründlich genug der Staub entfernt worden ist. Das lief alles auf Rumänisch oder halt auf Russisch. Ich musste mir das dann irgendwie immer auf der Toilette oder in der Pause so heimlich per App übersetzen. Aber irgendwann war dann halt auch mir klar, hier geht es überhaupt nicht um Staub und hier geht es auch nicht um Müll. Hier werden wir richtig klein gemacht und eingestüchtert. Also per Sprachnachricht kamen dann vom Vorarbeiter wirklich in dieser Dauerbeschallung, die du eben schon angesprochen hast, Drohungen, Einschüchterungen. Es wurde damit gespielt, dass man Mitarbeiter entlassen würde. Es fielen Sätze wie, ihr solltet euch schämen, ich mache nicht euren Scheiß weg, ihr habt keinerlei Respekt, ihr seid wie kleine Kinder. Wenn man einen Fehler gemacht hat, landeten davon Fotos in der Gruppe, dann hieß es vom Vorarbeiter immer, wer war das, sagt es mir. Ja, und das hat natürlich Druck aufgebaut und eingeschüchtert, vor allem, weil wir dem Vorarbeiter in Sachen Gehalt ja auch total ausgeliefert waren. Denn es gab noch ein Tool, das er genutzt hat und das war ein Bestrafungstool. Also das heißt, es wurden uns Zimmer vom Gehalt abgezogen, wenn wir einen Fehler gemacht haben. Und diese Angst vor dieser Bestrafung, die hat uns natürlich dauerhaft begleitet.
Das verstehe ich. Und ich meine, man muss sich jetzt auch einfach mal den Druck vorstellen. Also man verdient schon verdammt wenig Geld, hetzt sich da durch die Zimmer, muss permanent in diese WhatsApp-Gruppe gucken, in der nicht ein nettes Wort steht, sondern man eigentlich nur weiter terrorisiert wird. Also das ist schon echt heftig.
Ja, und vor allem jeder macht mal einen Fehler, ne? Also
ja, und man will ja auch nicht, dass der dann halt die ganze Zeit irgendwie vor allen ausgerollt wird. Ich meine, jeder kennt das aus seiner Arbeit. Wer möchte denn gerne, dass das an schwarze Brett gehangen wird? Weil so in etwa ist das ja.
Ja, das hatte schon so eine, also in meiner Interpretation war das so eine leichte an den Pranger stellen. Hm. Ja, vor allen anderen.
Alex, jetzt kann man ja nur hoffen, dass das in der Uni nicht so war. Wie war es denn bei dir da mit Bezahlung und dem Arbeitsdruck? Ich meine, nochmal, um uns das in Erinnerung zu rufen, hier wurdest du ja de facto auch von Steuergeldern bezahlt. Das muss doch seine Ordnung haben in Deutschland, oder nicht?
Ja, auf den ersten Blick hat es das auch. Ja. Es werden 13 Euro nach Tarif bezahlt. So ist das im Moment, der aktuelle Tariflohn dort. Das wird auch tatsächlich pro Stunde bezahlt.
Immerhin.
Ja, dem ist auch so. Die Frage ist nur, wie viele Stunden werden einem angerechnet, die man tatsächlich gearbeitet hat. Das ist genauso wieder auch wie bei Jana. Man probiert irgendwie zu tricksen. Mhm. Das haben ganz viele Informanten erzählt, dass sie halt, weiß ich nicht, 4, 5 oder 6 Stunden gearbeitet haben. Dann standen aber da eine halbe oder eine Stunde weniger drauf, dann auf dem Stundenzettel. Also es wird alles noch handschriftlich dort nachgehalten. Und man musste dann halt natürlich unterschreiben. Das heißt, wenn ich jetzt 4 Stunden gearbeitet habe, komme zu meinem Schichtführer, da stehen dann 3,5 Stunden, ich unterschreibe, dann erkenne ich das damit auch an. Ja, und das ist dann halt auch wieder so eine Drucksituation. Das ist halt, ne, Kleinvieh macht auch Mist. Und so spart natürlich der Arbeitgeber auf lange Sicht auch Stunden ein. Das ist jetzt auf der einen Seite, ne, wo man so etwas probiert, auch mit der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, da gab es immer wieder Beschwerden. Ja, oder wenn man in Urlaub gegangen ist, dass da auch nicht das komplette Gehalt ausgezahlt worden ist. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber der wahnsinnige Arbeitsdruck. Also es werden ja Arbeiten erledigt, für die man eigentlich viel längere Zeit bräuchte. Hm. Und diese Kombination aus dem, mir werden nicht alle Sachen anerkannt, ich darf eigentlich fast nicht mehr atmen oder auf die Toilette gehen, sondern ich muss richtig durchziehen, das sorgt halt dafür, dass auch, obwohl es mit Steuergeldern finanziert wird, das Ganze, dass es echt schlimme Arbeitsbedingungen sind. Das macht keinen Spaß. Hm. Und ich weiß nicht, vielleicht sprengt es den Rahmen, aber nur ganz kurz erklärt, wenn ich einen Arbeitsvertrag habe, ja, wo dann nur 20 Stunden, Wochenstunden drin stehen, ich arbeite aber 40 Stunden, ja, und ich werde dann krank, dann bekomme ich auch nur diese 20 Stunden in der Lohnfortzahlung von meinem Arbeitgeber bezahlt. Oder wenn ich in den Urlaub gehe, auch anhand dieser Wochenstunden, die im Arbeitsvertrag nachgehalten sind, berechnet sich dann das Urlaubsgeld. Und da werden halt wahnsinnig viele Lohnnebenkosten gespart. Und das ist so ein rechtlicher Graubereich. Eigentlich ist es verboten. Es gibt ein paar Tricks, wie man das umgehen kann. Und das machen diese Firmen natürlich.
Und die kennst du jetzt alle auch, weil du da gearbeitet hast? Nein. Aber es ist ja tatsächlich einfach so, als Arbeitnehmer, ja, man erbringt ja eine Leistung und man schuftet.
Ja.
Und dann will man ja nicht das Gefühl haben, dass man permanent seinem Gehalt hinterherrennt und immer das Gefühl hat, also meine Firma oder mein Arbeitgeber, der versucht da immer noch ein bisschen was runterzuhobeln. Das ist ja ein total unangenehmes Gefühl. Und dazu dann noch dieser stressige Arbeitsalltag. Und das hat ja bei dir echt auch so ein paar verrückte Blüten getrieben, sage ich jetzt mal. Also auf den ersten Blick musste ich fast lachen. Ich glaube, meine Lieblingsszene ist, als du tatsächlich Geschirr...
Die Tassen.
Genau, nicht sauber machst, sondern wegschmeißt, weil keine Zeit.
Ja.
Erzähl mal.
Also... Das ist in dem ersten Moment, wo man das dann auch erlebt in diesem Einsatz, denkt man, man ist wirklich im schlechten Film. Man kann sich das gar nicht vorstellen, was da gerade passiert. Also das war wirklich so eine Situation in einem Seminarraum, den ich mit meinem Vorarbeiter sozusagen, der mir alles erklärt hat, sauber machen sollte. Der hat mich so angelernt und dann zeigte er mir halt, da standen so 2 Teller, eine Tasse und ich glaube eine Kuchengabel oder ein Löffel. Und er nahm das einfach und sagte, nee, haben wir keine Zeit für. Er hätte es auch in den Wagen stellen, wo wir unsere Putzutensilien drin haben. Aber nein, er hat es genommen, einfach in den Müll geschmissen. Weil das ist einfach, man müsste das ja wieder dann später auspacken, irgendwo einen Geschirrspüler stellen. Also da geht es dann um Sekunden. Oder auch Kaffeefleck auf dem Boden in der Küche. Ansonsten sah die Küche ganz okay aus. Und dann nahm er so ein bisschen Wasser in die hohle Hand, träufelte das so auf den Boden und wischte einmal drüber. Und zack, war die ganze Küche damit einmal nass gewischt. Also da werden irgendwie Tricks sich gesucht, ja. Also was ich auch gelernt habe, trocken mobben. Ja, das ist, man nimmt einen Wischmopp und fegt damit aber einmal durch einen Seminarraum oder einen Flur. Auch verrückt, habe ich auch noch nie erlebt.
Nee, die Reinigungsfirma würde ich ungern bei mir zu Hause haben wollen, sage ich mal so.
Ja, also es würde auch kein Mensch zu Hause so machen.
Nee.
Also das ist ja das Merkwürdige. Also ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man richtig reinigt. Also ich habe keine Ausbildung oder sonst was gemacht, sondern ich wurde da angelernt. Aber trotz dessen habe ich gleich gesehen, also das könnte ich auch definitiv besser erledigen, die ganze Sache. Und eine Sache zum Beispiel auch noch, das ist eine Uni, ne? Da gibt es wirklich viele Studenten. Und zum Beispiel, dann gab es so eine Reihe von Waschbecken, ich glaube 5 an der Zahl. Und dann wurde mir gezeigt, einfach ein bisschen Wasser so rumspritzen auf den Wasserhahn, so ein bisschen an die Spiegel, die da drüber hängen. Und dann ist man an der Seite, gibt es ja immer diese Papierspender, da ein paar Papiere abgerissen und dann mal so ein bisschen rüber gewischt über das Waschbecken, über den Wasserhahn. Ja, und das war's. Und wenn ich mir vorstelle, das war ein sehr neues Gebäude, das geht so, weiß ich nicht, ein paar Monate, bis da irgendwie mal jemand auf die Idee kommt, auch Reinigungsmittel zu benutzen, dann ist das eine Keimschleuder, dieses ganze Ding. Auch die Klos nur mit einem Lappen. Wir haben dieses ganze Seminargebäude mit einem Klolappen gereinigt. Mhm. Und das
ist einfach so eklig.
Es ist eklig.
Zumal du dich ja, finde ich, auch als Student darauf verlässt. Ne? Und das, finde ich, ist dann ja auch so trügerisch. Du weißt, dieses Gebäude wird gereinigt. Du weißt irgendwie, beziehungsweise du denkst, ey, guck mal, das sieht sauber aus.
Sichtputzen.
Du verhältst dich dann ja auch noch ganz anders, ne? Eigentlich müsstest du ja quasi, ich weiß gar nicht, also mit so einem Keimanzug in die Uni marschieren, kannst du ja nicht ahnen. Das ist ja auch so ein ganz unangenehmes Gefühl. Und ich kann mich noch dran erinnern, wir haben, oder gerade dein Einsatz hat ja ein Sachverständiger für Gebäudereinigung bewertet, der Oliver Majowski. Und ich werde, glaube ich, diesen Satz nie vergessen, wie er sich die Ränder, die bei dir irgendwie schon unter den Pissoirs waren, angeguckt hat und von aussalzenden Urinrändern gesprochen hat. Also ich glaube, das verfolgt mich echt bis in meine Träume. Das war einfach so unangenehm. Jana, sag mal nochmal zurück aufs Hotel. Ist das denn ein Einzelfall, den du da erlebt hast, oder haben unsere Recherchen quasi ergeben, das ist ein flächendeckendes Problem? Ihr ahnt es.
Absolut. Es ist kein Einzelfall gewesen. Das würde ich nach unserer Recherche so auf jeden Fall unterschreiben. Die Hotelbranche ist anfällig für Mindestlohnunterschreitungen und ja auch ausbeuterische Arbeitsbedingungen. Ich finde, das kann man schon so sagen. Und da sehe ich persönlich auch die Hotels in einer Verantwortung, denn sie trifft meiner Meinung nach schon auch eine Mitschuld an den schlechten Arbeitsbedingungen. Man muss dazu wissen, früher hatten viele Hotels festangestellte Zimmermädchen. Das waren natürlich hohe Personalkosten. Diese hat man dann immer weiter versucht zu minimieren, indem man das Hotel von externen Reinigungsfirmen putzen gelassen hat. Und der Reinigungsfirma muss das Hotel natürlich dann nur noch das bezahlen, was es auch gebucht hat, beziehungsweise was es am Tag benötigt. Also sprich, wenn am Montag nur 50 Zimmer geputzt werden müssen, weil es nur so wenig Gäste im Haus gibt, muss das Hotel der Reinigungsfirma halt auch nur noch genau die Reinigung für diese 50 Zimmer bezahlen und halt nicht wie früher den Lohn für alle festangestellten Zimmermädchen aufbringen. Mhm. Und die Hotels geben damit natürlich so ein Stück weit dieses unternehmerische Risiko, die Verantwortung für das ganze Personal halt an die Reinigungsfirmen ab. Und
sie sparen. Ne?
Genau, immer mehr. Und wenn die Reinigungsfirma vom Hotel aber dann ja auch nur nach Zimmer gezahlt wird, liegt es natürlich total nahe, dass die Reinigungsfirma die Zimmermädchen dann auch nur pro Zimmer bezahlt. Also den Hotels muss einfach klar sein, dass wenn sie für die Reinigung eines Zimmers nur 6,50 Euro zum Beispiel an die Firma zahlen, dass da halt am Ende einfach vorne und hinten das nicht reichen kann und dass beim Zimmermädchen halt nichts ankommt. Also ich finde schon, dass die Hotels mit dem, was sie da zahlen für die Zimmer, muss allen einfach bewusst sein, was das bedeutet und dass da im Zweifel halt ja, die Reinigungskraft drunter leidet, weil die ist nämlich ganz am Ende dieser Bezahlkette.
Mhm. Klar, bei der kommt auf gar keinen Fall der Mindestlohn an, weil der liegt wesentlich höher.
Ja, genau.
Das kann man sich dann eben auch ausrechnen. Alex, bei Jana sind es die Hotels und eben die entsprechenden Reinigungsfirmen. Was ist denn das für eine Firma bei dir, die Uni da angestellt hat?
Ja, das ist halt einfach eine Firma, die besteht aus dem Geflecht einer Familie. Ja, da ist ein Familienoberhaupt, nenne ich es jetzt einfach mal, mit seinen Söhnen und seiner Frau. Und die sind, sagen wir mal, sehr umtriebig. Alles, was so Betreuung von Immobilien umgeht, auch den Verkauf, Ankauf, Säuberung oder Reinigung, besser gesagt. Die sind da wirklich drauf spezialisiert, auch halt auf diese öffentlichen Ausschreibungen, da das Geld rauszuholen. Und was ich auch so als Problem ansehe, ist halt einfach, sind heutzutage diese Werkverträge. Ja? Das ist so wie bei Jana, da wird eine zu erbringende Leistung vertraglich festgelegt. Das sind in dem Fall bei Jana die Hotelzimmer, die gereinigt werden müssen. Hier ist es eine Universität, die gereinigt werden muss. Und so probiert man sich von allem immer frei zu machen. Ja, man hat nicht mehr die Verantwortung fürs Personal, aber dadurch fehlt halt auch die Bindung, ja, zu der jetzt in dem Fall zu dem Gebäude, zu den Leuten, die da arbeiten, was ich dort reinigen muss. Wenn ich da eine Reinigungskraft habe, die ich kenne, ja, zu der ich jeden Tag dann sagen will, hallo, na, wie geht's denn, vielleicht sogar per Namen kenne, da entsteht auch eine ganz andere Bindung. Und ich finde, das ist so schade, dass durch diese Werkverträge einfach, das ist so die Kommerzialisierung. Ja, ich finde das so schade, weil es gibt Leute, die diesen Job gerne machen und mit Herz machen. Und im Endeffekt, durch diesen Werkvertrag geht es dann irgendwie nur noch um so eine Leistung, die erbracht werden muss. Jeder probiert da Kohle draus zu ziehen. Hm. Und das finde ich sehr schade. Also das gibt halt dann auch den Raum für die Möglichkeit, da so viel Geld rauszukriegen. Und wenn wir zum Beispiel im Bereich Schule ja gehen, da fordern ja auch alle, dass es so eine Rekommunalisierung gibt, dass es halt wieder diese Festanstellungen gibt, dass die Leute so etwas haben. Und ich glaube, das wäre auch der Weg raus aus diesem problematischen Umfeld, diesen einfach wieder die Leute fest anzustellen, in zum Beispiel jetzt von der Universität, von der Schule oder vom Hotel. Ich glaube, das würde extrem helfen.
Ja, wahrscheinlich würden die Leute dann auch fairer behandelt. Alex, bei deiner Firma will man ja sich vielleicht gar nicht langfristig fest anstellen lassen. Tatsächlich, weil ja uns viele Mitarbeiter eben auch berichtet haben, wie sie bedroht wurden.
Ja.
Und da hast du ja auch ganz besondere Erfahrungen gemacht. Also 2 Tage, nachdem du bei der Firma gekündigt hast, stand dann plötzlich dein ehemaliger Arbeitgeber mit mehreren Leuten bei dir abends vor der Wohnung. Und das hast du dokumentiert.
Nun steht auf einmal bei mir ein großer, schwarzer, sehr teurer, dunkler Mercedes vor der Tür. Steht auf jeden Fall groß Kapitalinfradienst drauf. Mal schauen, was passiert.
Ja, jetzt haben wir jetzt gerade gehört, das ist ja schon einfach auch unangenehm, ja? Und man steht ja auch nicht 2 Stunden vor einer Tür, um nur einmal kurz was nachzugucken.
Fast zwei Stunden.
Okay, also fast 2 Stunden auch dafür nicht, um eben mal kurz was zu checken, sondern man hat ja den Eindruck, die wollten, dass du sie siehst. Wie war das für dich in der Situation? Wie hat es auf dich gewirkt und wie bist du damit umgegangen?
Naja, also ich möchte vorab sagen, das sind jetzt alles meine Interpretationen, ne? Aber ich kann so viel sagen, von RTL stand noch keiner bei mir zu Hause und hat geguckt, was ich denn da so treibe. Nein, also ja.
Noch nicht.
Ja, vielleicht ein Scherz an falscher Stelle.
Das kommt jetzt.
Ja, aber es ist natürlich, im ersten Moment habe ich mich erschrocken.
Na klar.
Ich habe mich natürlich bedroht gefühlt. Also wieso stehen die da sonst? Und in dieser Situation kam ich auch gerade um die Ecke mit meiner Familie und da erschrickst du dich. Und da habe ich erstmal allen gesagt, zack, rein, und
na klar,
bin dann mit der Familie nach oben, habe mir das dann angeguckt, wer davon ich kann von meinem Fenster aus ganz gut auf die Straße schauen. Und dann ist halt auch in diesem Moment das, was wir uns eben angehört haben, entstanden. Es ist ganz komisch, wenn das so nahe kommt.
Ja, natürlich. Da geht ja auch ein totales Kopfkino los,
ja,
oder?
Ja, definitiv.
Also ich meine, du weißt, dass andere bedroht werden. Ja. Du weißt, dass anderen damit gedroht wird, dass den Kindern was zustößt. Und auf einmal stehst du da und bist mit deiner Familie unterwegs, ahnst nichts. Und auf einmal stehen die vor deiner Tür. Ja. Da denkst du natürlich klar auch, oh Gott, was passiert jetzt, oder?
Ja, also vor allen Dingen, was du ja schon gesagt hast, es ist unsere Recherchen, wir haben uns das, wenn man sich die alle anhört, die Leute, mit denen man sich unterhält, und wenn die wirklich verzweifelt vor einem sitzen, Menschen haben mir von der Firma berichtet und sie haben geweint. Denen ging es wirklich schlecht. Die haben gesagt, ich habe Angst um meine Familie, ich werde bedroht. Manche sind auch in Gerichtsverhandlungen, wo es halt noch um nachträgliche Lohnzahlungen geht, ja. Wenn man diese Leute, mit denen man sich unterhalten hat, einfach den zugehört hat und dann steht jemand vor der Tür, dann bekommt man einfach ein Kopfkino. Und ich habe bis heute keine Idee, was haben die da gewollt. Ja? Ich weiß es nicht. Hm. Ich hoffe, dass sich jetzt irgendwie nach und nach alles beruhigt. Ja? Mal schauen, was nach der Ausstrahlung jetzt noch alles so passiert. Definitiv ist das eine Firma, wo ich hoffe, dass sich die öffentlichen Vergabestellen genau anschauen, wem sie da einen möglichen Auftrag geben.
Na total. Und ich finde, also so schlimm das ist, es zeigt uns ja auch, dass wir an der richtigen Stelle geguckt haben, dass wir da in ein Wespennest gestochen haben.
Ja.
Und dass unsere Recherchen eben ja vielleicht auch für die Firma bedeuten, dass sie was ändern müssen oder vielleicht auch diesen Auftrag verlieren. Und sonst würde man ja wahrscheinlich nicht so handeln. Ja, wir sind gespannt, wie das da weitergeht. Jetzt haben wir über die ganzen Schattenseiten gesprochen und jetzt frage ich euch, was müsste sich denn in euren Augen ändern? Natürlich ist das jetzt irgendwie eine komplizierte
Frage. Das ist immer die gemeine Frage am Ende dieses Podcasts. Jetzt bietet noch mal was Konstruktives zum Schluss, damit wir uns nicht so negativ hier
damit wir nicht alle ganz traurig rausgehen.
Ja, Alex hat ja eben schon mal ein bisschen was angesprochen, ne? Also, dass wir wieder dahin kommen, dass wir die Leute auch fest anstellen und dass wir nicht mehr diese Subunternehmen und das Sub-Sub und das dritte Subunternehmen noch da drin haben. Ich glaube, das würde schon mal sehr viel helfen, um so ein bisschen Druck von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu nehmen. Ich finde halt generell, wir haben ja auch eingangs darüber gesprochen, es ist die größte Handwerksbranche in Deutschland. Das heißt, wir werden alle, jeder von uns, in irgendeiner Form im Alltag mit Menschen in Kontakt kommen, die halt in diesem Sektor halt arbeiten. Also ob es jetzt im Büro ist, ob es auf der Restauranttoilette ist, ob es im Sportverein ist, ob es in der Uni ist, wie bei Alex oder bei mir, wenn man mal einen Wochenendtrip nach Hamburg macht. Und da würde ich einfach so ein bisschen immer mehr hinschauen und halt auch hinterfragen und hinhören. Wie geht's den Leuten? Unter welchen Bedingungen müssen sie arbeiten? Habe ich das Gefühl, das ist jemand, der gar kein Deutsch spricht? Also es gibt erschreckenderweise so viele Menschen in Deutschland, die unter Mindestlohn arbeiten und nicht wissen, was ihnen zusteht. Und ich finde, da würde es einfach schon alleine helfen, wenn wir uns ein bisschen offener durchs Leben gehen und vielleicht auch mal ein bisschen hinhören, hinfragen und da dann halt auch vielleicht aufklären und sagen, hey, okay, nee, das geht nicht und ich helfe dir jetzt und dass du da irgendwie deinen gerechten Lohn bekommst. Ne? Und ja, auf der anderen Seite haben wir auch immer diskutiert, ne, wer ist so der Schuldige oder da was muss sich halt ändern. Alex, da war ja auch bei uns immer so der Tenor, es mangelt nicht so unbedingt an den Gesetzen. Wir haben schon einen im EU-Vergleich relativ hohen Mindestlohn. Wir haben Arbeitsschutzgesetze. All das muss halt mehr umgesetzt und halt auch kontrolliert werden.
Ja, da sind wir beim Zoll. Wir haben Gesetze und die sind auch gut. Ja, das kann man definitiv so festhalten. Das Problem ist die Umsetzung. Das erleben wir ganz oft. Ne? Es liegt teilweise natürlich auch daran, dass genau diese Leute gar nicht wissen, welche Gesetze sie haben. Aber dann gibt es Behörden, die sie zu schützen haben. Ja? Also der Zoll muss mehr kontrollieren.
Genau.
Und wenn man sich anguckt, dass allein beim Zoll so viele Stellen unbesetzt sind, ich glaube, verbessert mich, wenn ich es jetzt falsch sage, aber ich glaube, 23% der Stellen sind beim Zoll gerade also nicht besetzt. Ja, das ist wirklich viel. Es muss mehr Kontrollen geben. Und ja, es gibt dort ja auch noch das Problem, dass wir den Zoll haben, der mit anderen Behörden gerade in puncto Arbeitsschutz zusammenarbeiten muss. Das ist auch alles, das würde hier den Rahmen sprengen, es ist alles sehr kompliziert. Aber was man sagen könnte, wenn der Zoll mehr kontrollieren würde, bessere Personalsituation hätte und vielleicht auch sich gezielter manche Unternehmen raussucht. Ja, also es gibt ja die Möglichkeit, das genauso zu machen, wie wir das machen, irgendwo verdeckt zu ermitteln. Ja, dann würde man diese schwarzen Schafe, sage ich jetzt mal, finden. Ja, weil wir gucken ja auch nach den Firmen, fast schon wie Ermittler, sprechen mit Vereinen, wo es im Moment besonders viel Ausbeutung in diesem Sektor gibt. Ja. Und ich denke, das kann der Zoll auch. Das würde ich mir auch wünschen.
Ja, wir hoffen, dass wir mit unserer Sendung jetzt irgendwie auch so ein bisschen so ein Scheinwerferlicht auf diese Schattenwelt geworfen haben, damit die eben nicht mehr so im Verborgenen existiert und damit sich hoffentlich nachhaltig da auch was ändern kann. Und euch erstmal vielen lieben Dank für das Gespräch.
Danke dir.
Ja.
Und wenn ihr die Sendung verpasst habt oder sie einfach nochmal sehen wollt, dann könnt ihr sie wie immer bei RTL Plus abrufen. Und da gibt es diesmal noch eine andere exklusive Recherche für euch, denn wir haben auch in einer Schule recherchiert und auch hier wurden Reinigungskräfte ausgebeutet. Und wieso die Schulhygiene darunter leidet und welche Folgen dies auch für Schüler haben kann, darum geht es in der RTL Plus Exklusivfolge. Folgt auch gerne dem Team Walraff-Account bei Instagram oder Facebook. Die Verlinkungen findet ihr wie immer in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.